Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns über die vergangenen, die schon scheinbar so weit wegliegenden Bundestagswahlen und gucken mal, was wir daraus lernen können. Dazu bin ich heute gleich mit zwei Ansprechpartnern verabredet. Einmal mit Dr. Viola Neu von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Hallo, Viola.
Hallo, Alko.
Viola, magst du mal in zwei, drei Sätzen erzählen, was du bei der Konrad-Adenauer-Stiftung genau machst?
Ja, ich bin dort im Prinzip für Wahlforschung zuständig und für Gesellschaftsforschung. Ich leite die Abteilung für Wahl- und Sozialforschung und ich bin stellvertretende Leiterin der Hauptabteilung Analyse und Beratung. Daraus folgert, ich bin gerne in der Politikberatung auch unterwegs.
Immer. So, und dann ist noch Dominik Meyer da, Gesellschafter und Geschäftsführer und Gründer von Miller Meyer Consulting in Berlin. Hallo Dominik.
Hallo Heiko. Hallo Viola.
Hallo.
Viola, dann fangen wir doch mit dir an und würdest du uns mal sagen können, was für dich deine wichtigsten Learnings aus der vergangenen Bundestagswahl sind?
Ja, das sind eine ganze Reihe. Das erste.
Drei Stück gebe ich dir.
Die allerwichtigsten. Also, als allererstes, das Wahlgesetz muss geändert werden. Das ist unbedingt notwendig. Es kann nicht sein, dass von den 23 Direktmandaten, die nicht besetzt sind, 10 in der Metropolregion zwischen Neckar, Rhein und Main liegen. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation. Zweitens haben wir gelernt, das wussten wir zwar schon vorher, aber ich glaube, dieses Mal durch das Anwachsen der Rente haben wir das besonders schmerzlich gesehen, dass eine hohe Wahlbeteiligung kein Zeichen von einer guten Demokratie ist. Mhm. Und das dritte Learning aus der ganzen Situation ist, dass die Politik, und ich meine das natürlich bei Politik vor allen Dingen die Parteien der politischen Mitte, unbedingt diese unterschiedlichen Unzufriedenheiten, die in der Bevölkerung herrschen, bekämpfen müssen, weil diese Unzufriedenheiten auf allen Ebenen, ob das Wirtschaft, ob das Politik ist, ob das die eigenen Lebenschancen sind, ob es die Lebenszufriedenheit ist, völlig egal, wovon wir reden, diese Unzufriedenheiten sind das Lebenselixier der Ränder. Okay. Aber ich hätte noch mehr, wenn du weiterfragen würdest.
Jetzt frage ich erstmal den Dominik.
Ich finde es spannend, was ganz wichtig ist, um bei Viola anzuschließen, ist die Herausforderung, die wir bei den jugendlichen Wählerinnen und Wählern gesehen haben, die auch extrem auf beiden Positionen hohe Affinitäten entwickelt haben, sei es sowohl bei der Linken wie auch bei der AfD. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, wo der Aufruf von Viola, dass Wahlbeteiligung nicht Demokratieverständnis bedeutet, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und darauf müssen wir aufbauen. Und da werden wir später drüber reden, weil die Folgen aus diesem Ergebnis ja auch bis heute hohe Wellen schlagen.
Du hättest noch ein weiteres Learning, Dominik.
Ein weiteres Learning ist, man sollte Wahlversprechen halten, die man gemacht hat, weil jeder Kampf um Demokratie beginnt mit Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit. Und da bin ich bei Viola und es kommt jetzt darauf an, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren die Chancen wirklich nutzen, um den Menschen klarzumachen, dass sie ihre Probleme verstanden haben und wirklich versuchen, ihre Probleme zu lösen.
Aber haben wir nicht gerade schon mit Aktionen begonnen, die nicht gerade auf das Thema Glaubwürdigkeit einzahlen? Ich meine damit mal zum Beispiel bei der SPD, da gibt es zwei Menschen, die massiv stark im Wahlkampf und was die Positionierung der Partei involviert waren, ich rede von Frau Esken, die jetzt wieder die Koalitionsverhandlungen anführen. Und auf der anderen Seite Herr Merz, der vor ein paar Wochen noch erzählt hat, dass bestimmte Gesetze nicht verändert werden, was den Kreditrahmen angeht. Und ein paar Tage später ist das überhaupt kein Thema mehr. Sind es nicht schon Sachen, wo der Bürger irgendwie denkt, ich wurde jetzt vielleicht nicht belogen, aber glaubwürdig ist es auch alles nicht?
Wer soll?
Du gerne. Ja,
du zuerst.
Ja, gerne, sehr gerne. Ich weiß, also der Ruf nach personeller Erneuerung folgt immer dann, wenn ein Wahlergebnis unbefriedigend ist. Genauso eine
wir Kampagne. Wir reden ja nicht von unbefriedigend, wir reden vom bei der SPD vom schlechtesten Wahlergebnis bisher, oder?
Ja, das ist das schlechteste Wahlergebnis. Aber es ist die Frage, ob es mit anderem Personal besser gewesen wäre. Und ich finde, also jetzt ist, glaube ich, die Klärung inhaltlicher Fragen für Parteien der politischen Mitte wesentlich relevanter als die Frage, ob man jetzt personelle Fragen klären muss. Dass die FDP in einer Situation ist, wo das jetzt an erster Stelle steht, finde ich nachvollziehbar. Aber das sind Dinge, Parteivorsitz oder nicht, die klären sich früher oder später. Es gibt ja auch regelmäßige Wahlen. Ich halte es nicht für so dringend. Ja, natürlich bin ich für Wahlversprechen einhalten, aber wir wissen alle, dass das zum einen noch nie wirklich erfolgte, weil Koalitionen immer zu Kompromissen zwingen. Und selbst da, wo Parteien allein regieren, werden sie durch die Notwendigkeiten der Situation des Regierens häufig auch dazu gezwungen, Positionen zu ändern. Das hatten wir auch schon mehrfach. Deswegen sollte man da nicht allzu moralisch sein und dass diese Situation auch die allgemeine Einsicht geprägt hat, dass eine Reaktion notwendig ist und dass wir alle, glaube ich, noch bis heute dieses Video, die Rede, also Video von Zelensky, Vance und Trump gesehen haben und die Rede von Vance von der Münchner Sicherheitskonferenz verfolgt haben, dass damit etwas in eine Erschütterung geraten ist, das wir vielleicht geahnt haben. Aber wenn man etwas ahnt, heißt es noch nicht, dass es Realität wird. Und dass diese neuen Realitäten auch eine Antwort von uns verlangen, das finde ich richtig und das ist für mich auch verantwortungsvolles Handeln. Und es ist ja immer so, abgerechnet wird zum Schluss. Also wenn die Dinge, die jetzt angegangen sind noch nicht, aber werden womöglich, wenn eine Regierung zustande kommt und wenn der Bundesrat und überhaupt, dann gehe ich davon aus, dass es positive Effekte hat. Und diese positiven Effekte können eben aus diesem Land wieder ein anderes machen, wo nochmal um das ist immer ein Endprodukt von allem, diese negative Stimmung, wo diese negative Stimmung sich auch wieder deutlich aufhellen kann. Deswegen ja, das eine ist quasi, naja, es gibt ja immer die unterschiedlichen Formen von ethischem Handeln, aber ich finde, dass die internationalen Notwendigkeiten, aber vielleicht auch die inländischen Notwendigkeiten eben eine andere Handelsstrategie verlangen als gewohnt. Und vielleicht noch ein Satz aus christdemokratischer Perspektive. Es fällt Christdemokraten nicht leicht, Schulden zu machen. Deswegen, es kostet mit Sicherheit auch denjenigen, die das jetzt bei der Christdemokratie mitgetragen haben, extrem viel Kraft, weil es eigentlich nicht das ist, was in der DNA steckt. Aber die Einsicht in die Notwendigkeit, und so ist die Christdemokratie wie viele andere Parteien auch, eben am Ende eine Partei, die Verantwortung trägt, auch wenn es gegen die eigenen Überzeugungen geht.
Mhm. Dominik?
Ich möchte da gerne ansetzen. Und ich denke, was Viola gesagt hat, wird zum entscheidenden Punkt werden, auch der Erwartungen der Menschen. Die Erwartungen der Menschen sind sehr hoch und meine große Herausforderung ist es auch in der Beratung und der strategischen Kommunikation, diese Erwartungshaltung der Menschen mit, jetzt kommen wir jetzt wieder zu Viola, zur Realität des politischen Handelns in Einklang zu bringen. Was meine größte Sorge ist eine sehr kommunikative Sorge, ist, wir reden von historischen Momenten, von historischen Summen. Wir reden von Superlativen der Herausforderungen. Und dann beginnt jetzt in einigen Wochen, wenn die Koalitionäre sich hoffentlich geeinigt haben und eine schwarz-rote Koalition bilden können und werden, der entscheidende Punkt der Umsetzung. Und jeder, der weiß, wie Politik dann in der Praxis funktioniert, wie Haushalte zusammengestellt werden müssen, wie auch Milliarden oder eine Billion umgesetzt werden muss in praktische Projektarbeit. Und das ist eine große Herausforderung. Das wird entscheidend sein. Für die nächsten Monate und entscheidend sein für die Ängste, Befürchtungen, aber auch für die Hoffnungen der Menschen in allen Parteisystematiken, auch jenseits der demokratischen Mitte bei den extremen Parteien. Und diese Herausforderung, diese Verantwortung ist für mich der entscheidende Punkt, den ich, und das ist meine ethische Herausforderung auch an die jetzige Koalitionäre und an die jetzigen dann Regierungsmitglieder und des Bundestages in der Mehrheit, das wirklich wahrzunehmen, diese Verantwortung, die ist entscheidend.
Vielleicht noch einen Punkt.
Habt ihr denn den Eindruck, dass dieser Verantwortung bisher die entsprechenden Menschen gerecht werden, dass sie sich dessen bewusst sind? Weil es gibt ja durchaus auch immer so ein paar Steuergeschenke, die damit gemacht werden. Habt ihr den Eindruck, dass sich das noch bisher in einem gewissen Maße hält oder wie würdet ihr das beurteilen?
Wir haben es zum ersten Mal erlebt, dass eine Regierung im Parlament keine Zweidrittelmehrheit findet jenseits der politischen Ränder, um Verfassungsänderungen vorzunehmen. Und es ist ja nichts anderes als eine, ich nenne es mal Vorsichtsmaßnahme, die gestern noch mit dem alten Bundestag getroffen wurde, um eben nicht in die Abhängigkeit der politischen Ränder zu geraten. Und deswegen ist das exakt das Zeichen von verantwortungsvollem Handeln, dass man handlungsfähig sein kann und nicht abhängig ist von dem, was AfD und sonstige für richtig oder für falsch halten. Und einen gewissen Ermessensspielraum zu haben. Und das haben sich die Koalitionäre jetzt gegeben, wenn die Koalition denn klappen sollte, damit sie, ich meine, die rechnen ja einen Zeitraum von 12 Jahren. Gewählt sind sie erstmal für 4 Jahre. Das heißt, sie haben auch für folgende Regierungen schon mitgedacht. Also ich finde, es ist ein sehr weitsichtiges und verantwortungsvolles Handeln. Inklusive der Oppositionspartei, jetzt quasi der zukünftigen den Grünen. Also das ist schon sehr staatspolitisch verantwortungsvoll.
Sind die Grünen die heimlichen Gewinner dieser Verhandlungen, Dominik?
Also Gewinner sind hoffentlich wir alle durch den Ermessensspielraum, den wir haben. Und ich möchte betonen, was Joda gesagt hat, es war eine strategische Herausforderung, wenn jetzt die Extreme eine bedeutende Rolle spielen, eine Grundlage zu schaffen, in der Verantwortung diese Politik auch wirklich umzusetzen, die gebraucht wird. Und die Politik, die gebraucht wird, hat die Joda schon angedeutet und die wird entscheidend sein in der Frage der Umsetzung und der Frage auch, wie dieses Land wieder fit zu machen ist durch Regeln wie Sparsamkeit, Investitionsleistung, Infrastrukturmöglichkeiten. Es gibt immer Wahlgeschenke, das ist dann der Punkt. Es gibt immer Kompromisse, Politik ist immer der Weg der Mitte. Die Demokratie ist dieser Weg der Mitte. Und die Frage ist ja nicht, wie viele Wahlgeschenke es gibt. Die Frage ist am Schluss, ist in der Umsetzung, in den entscheidenden Fragen von Rezension zu Ende, Migrationspolitik neu strukturiert, sind da klar Erfolge zu erzielen und zwar in absehbarer Zeit. Das wird die entscheidende Frage sein und da muss man den Koalitionären jetzt das Vertrauen geben, dass sie es schaffen, weil wenn sie es nicht schaffen, dann könnte das nächste Wahlergebnis anders aussehen. Mhm.
Wir haben jetzt die ganze Zeit von den, oder ihr habt die ganze Zeit von den Rändern der Politik gesprochen und damit die AfD und auch die Linke gemeint. Seht ihr denn die Radikalität der Linken wirklich ähnlich wie die der AfD? Weil aus meiner Wahrnehmung gibt es da doch noch mal ein paar Unterschiede.
Die Linke hatte mal...
Für mich sind die Linken längst nicht so radikal, wie das die AfD ist.
Ich glaube, Radikalität ist der falsche Begriff für mich. Mhm. Die AfD, davon gehe ich aus, wird demnächst als im Ganzen rechtsextreme Partei qualifiziert werden. Bei der Linken gibt es den ein oder anderen, dem man dem Linksextremismus zurechnen kann. Mhm. Jetzt kann man lang darüber diskutieren, ob das politische Ziel, die Einführung des Sozialismus, ob das also mit der Demokratie vereinbar oder ist oder nicht. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber wir haben es im Unterschied zu der Linken, das war nicht von Anfang an so, die PDS. Lange Zeit war die Linke da noch auf einer anderen Seite gestanden. Aber wir haben es im Fall der AfD mit einer eindeutig, ich will jetzt keine juristischen Begriffe verwenden, mit einer eindeutig rechtsextremen Partei zu tun, deren Ziel es ist, dieses politische, demokratische System, aha, Seine Institutionen und die Parteien, die daraus entstanden sind, an erster Linie die CDU, abzuschaffen, zu vernichten, zu jagen. Also die Begrifflichkeiten, die da bei der AfD kursieren, sind vielfältig, aber alle auch eindeutig und einschlägig. Und deswegen ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich mit jemandem spiele, der definitiv vorhat, mich zu töten, dann ist ziemlich eindeutig, wessen Geisteskind derjenige ist. Und deswegen, ja, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen AfD und Linker, aber ich würde halt gerne das auf der Ebene vom politischen Extremismus diskutieren und eben nicht von sonstigen Dingen abhängig machen.
Entscheidend bin ich dabei, Viola, es ist die Frage des politischen Extremismus auf beiden Seiten. Und es kommt eben genau auf diese Wehrhaftigkeit an. Und das hat nicht nur Viola, auch ich in vielen Beiträgen in den letzten Wochen und Monaten klargemacht. Und ein politischer Ernstfall bedeutet auch, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, jetzt auf die AfD bezogen, rechtsextremistisches Gedankengut, völkisches Gedankengut, Remigrationsgedankengut klar und adäquat zu benennen und dann auch Entscheidungen zu treffen, die unseren Rechtsstaat und unsere Gewaltenteilung und die liberalen Grundlagen einer Demokratie weiter stärken und fördern. Da gehört es auch viel Mut dazu, diese Entscheidung zu treffen.
Wenn ich mir mal bei den gesamten Debatten angeschaut habe, was die AfD fordert, was die AfD machen will, ist aus meiner Sicht kaum ein Gedanke geäußert worden, der irgendwie sinnvoll ist, der irgendwie nachvollziehbar ist, der irgendwie ergebnisorientiert sein soll. Ich lasse es jetzt einfach mal auf der Ebene stehen. Warum hat die AfD trotzdem solche Erfolge?
Das ist ein Ursachenbündel. Wir sehen das gegenüber der AfD, bei den AfD-Anhängern, eine große inhaltliche Nähenüberschneidung entstanden ist. Sie wählen nicht aus Protest, sondern aus Überzeugung. Wir sehen, dass die Unterschiede, das wird immer etwas falsch interpretiert, zwischen Ost und West nicht zwischen den Anhängerschaften bestehen, sondern zwischen der AfD-Anhängerschaft und allen anderen. Oder um es ganz banal zu formulieren, die Anhänger im Osten sind zwar proportional größer, die Anhängerschaft im Westen ist absolut größer, aber inhaltlich unterscheiden die sich so gut wie gar nicht voneinander, aber von allen anderen Anhängerschaften erheblich. Wir sehen, dass es erhebliche Probleme mit Strukturwandel gibt und Abwanderungsregionen, die eben die Wahl der AfD erheblich befördern. Und wir sehen, dass sich diejenigen, ich benutze da gerne eine Brückenmetapher, die also über die Brücke zur AfD gegangen sind, hinter sich alle Brücken zum politischen System der Mitte und den demokratischen Parteien abgebrochen haben, sich selbst isolieren, was auch die privaten Kontakte bis eben auch politische Kommunikation, Wahrnehmung von Nachrichten angeht. Das heißt, der Rückweg über eine Brücke, die zusammengebrochen ist, die ist momentan nicht einfach. Da müssen es erst wieder Brücken gebaut werden. Und ich vermute mal von beiden Seiten. Aber wir sehen, dass eben auch Sozialstruktur eine Rolle spielt. Die AfD wird zunehmend von Menschen gewählt, die geringere Lebenschancen haben. Das sind so Männer bis 35 Jahren, die gerne mal in ländlichen Gebieten wohnen und die auch über ein nicht extrem hohes Bildungsniveau verfügen. Das heißt, die gar nicht so mobil und flexibel sind, egal wo sie hingehen würden. Und da müssen wir auch drüber diskutieren, was das eben bedeutet, wenn man nur eingeschränkte Lebenschancen hat. Also da haben wir ein Ursachenbündel. Es gibt nicht den einen Punkt, nicht das eine Thema, dass die AfD-Anhänger umtreiben, sondern relativ vieles. Und da muss man eben differenziert dran gehen. Vielleicht noch die letzte Anmerkung. Es gibt eine gewisse Abneigung gegen Veränderungen und den sozialen Wandel und den gesellschaftlichen Wandel. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man merkt, und jetzt nochmal die großen Stichworte Fragmentierung und Polarisierung, dass sich in dieser Republik die Toleranz geändert hat. Gegenüber Lebensstilen, gegenüber der Art und Weise, wie andere leben, sondern dass da mittlerweile eine sehr hohe Intoleranz ist. Man möchte mit solchen Leuten, in Anführungszeichen, die einen mit der AfD, die anderen mit Klimaaktivisten, die dritten mit grünen Wählern, was auch immer, gar nichts mehr zu tun haben. Und das hindert den Austausch und auch die Toleranz und auch die Gesprächsfähigkeit untereinander. Wer nicht mehr miteinander spricht, der versteht sich auch nicht. Das ist ein riesiges Problem mittlerweile geworden. Mhm. Da müssen wir noch mal rangehen, überlegen, wie wir das wieder hinkriegen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von jedem von uns individuell, dass man nicht immer gleich auf der Palme ist, wenn wir eine missliebige Meinung von jemandem hören und vielleicht einfach mal zuhören, uns auf die Zunge beißen und nicht sofort eine unglaublich kluge Replik zu entwickeln, sondern eben auch anders mit Argumenten, die vielleicht auch sehr wehtun, umgeht. Also man muss da auch noch mal an sich selbst arbeiten, um auch diskursfähig zu bleiben. Ich rede aber nur gegenüber Wählern und nicht gegenüber extremistischen Parteimitgliedern.
Ja, habe ich so verstanden. Dominik, das war ja schon, waren ja fast, schon fast 100%. Hast du da noch was beizutragen?
Ich würde gerne auf meinen Punkt zurückkommen, der mir von besonderer Bedeutung ist, auch das allen Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wir müssen wirklich die Erwartungshaltung an die Umsetzung zentral setzen. Einer der entscheidenden Punkte, die Menschen Bewertung haben, auch von den sozialen Hintergründen die und gesellschaftlichen Hintergründen, die gerade Jola klar aufgezeigt hat, ist, dass wir diese Erwartung halten von Menschen erfüllen, dass wir versuchen, die Herausforderungen, die da sind, wirklich konkret anzugehen und sie auch in der Form wirklich umsetzen. Und dazu gehören nicht nur kleine Schritte, hier müssen strukturelle Dinge geändert werden. Wir müssen uns mal wirklich nochmal über den Föderalismus unterhalten. Und wir müssen aufpassen, dass man nicht nur Geld verteilt, sondern dass man strukturiert mit diesen Geldern, mit diesen wichtigen Milliarden, die wir brauchen, für die Bundeswehr, für die Infrastruktur, sinnvoll und für die Menschen verständlich und praktisch Ergebnisse erzielt. Das ist der entscheidende Punkt. Das beste
Demokratie-Eindruck
ist ein schnelles Erwartungsmanagement, eine gute praktische Umsetzung von einigen wichtigen Punkten, die aber dann wirklich umgesetzt werden. Entschuldigung, Heiko.
Hast du denn den Eindruck, dass Politik bereit ist, nicht nur Geld auszugeben, sondern auch Strukturen zu verändern?
Ich bin überzeugt, dass die Politik und dass wichtige Politikerinnen und Politiker wissen, was zu tun ist. Wir haben jetzt den Ermessungsspielraum geschaffen. Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, dieses Geld sinnvoll anzuwenden. Aber wie in einer kleinen Firma wie Mielermeier Consulting, wenn man schlechte Strukturen hat und immer gutes Geld draufwirft, bringt es gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir die Strukturen so verbessern, dass wir unser gutes neues Geld dann auf fähige Strukturen werfen und damit so eine Art Brückenbau hinbekommen. Das ist für mich der entscheidende Punkt und das ist meine Mahnung und meine Bitte an die neue Bundesregierung, das wirklich ganz ernst zu nehmen, weil das wichtigste Demokratieprogramm ist, zu zeigen, wir können es und wir wollen es auch. Und wir haben auch jetzt das Geld.
Wann müssen wir uns nochmal unterhalten? Welcher Zeitraum muss sozusagen vergehen? Wann müssen wir uns nochmal unterhalten, um zu überprüfen, da ist nicht nur Geld ausgegeben worden, sondern da sind auch Strukturen verändert worden?
Dominik. Wie immer, auch in Amerika, man hat 2 Jahre Zeit. Mehr Zeit, glaube ich, würden viele Bundesbürgerinnen und Bürger uns nicht oder der Politik nicht geben. Das heißt, wir haben jetzt 2 Jahre Zeit zu beweisen, dass wir es ernst meinen und dass wir die Veränderungen, die wir brauchen, auch wirklich hinbekommen.
Ich sage das mal ganz anders. Ich mache da mal ein Bahnzitat. Wenn die Streckensanierung der Strecke Berlin-Hamburg genauso schnell und reibungslos funktioniert wie die Streckensanierung der Riedbahn, finde ich, dann haben wir schon mal einen riesigen Schritt getan in die Richtung, dass wir verändern können und auch aufbauen können. Ich glaube, das ist das erste Infrastrukturprojekt, das ja wirklich gut gelungen ist, ist die Riedbahnsanierung. Volker Wissing die Strukturen geändert und ich finde, es ist wirklich sehr gut gelaufen. Wenn es bei den anderen Sanierungsmaßnahmen jetzt ähnlich läuft, würde ich sagen, dann kann man eine Geschichte erzählen, dass Dinge auch wieder laufen und zwar mit mehr Geld. Die Riedbahn war natürlich deutlich teurer.
Jetzt haben wir uns über innenpolitische Themen bisher unterhalten. Jetzt gibt's da aber über den Atlantik gehupft noch jemanden anderen, der die Zeiten nicht ruhiger werden lässt. Wie gehen wir denn mit einem Donald Trump um, der einmal Hü und einmal Hot sagt und irgendwie auch Diktatoren ganz toll findet?
Gut, Europa hat es klar gesagt, und nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich. Wir müssen wieder mehr Europa wagen, möglicherweise auch ein neues Kerneuropa wagen, in dem Kern des Weimarer Dreiecks. Wir werden alles sehen. Aber auf jeden Fall wird es eine eigenständige Antwort Europas erfordern. Und diese eigenständige Antwort wird auch eine gemeinsame Form von Verteidigungspolitik einschließen müssen.
Ich bin kein Historiker, deswegen möchte ich eine ganz andere Antwort geben. Hitler und Stalin haben sich unglaublich vertraut. Sie haben sich zwar persönlich nicht kennengelernt, aber Stalin hat Hitler so sehr vertraut, dass er nicht glauben konnte, dass Hitler die Sowjetunion überfallen hat. Und das ist eben das, was die Situation gut beschreibt. Verlässlichkeit gibt es nur bei Menschen, die wertegebunden sind. Diktatoren kennen diese Wertegebundenheit nicht und deswegen tricksen die sich auch immer gerne gegenseitig aus. Also die kämpfen mit anderen Mitteln, mit einer anderen Politik und deswegen ist die Frage, ob der Dealmaker gewinnt oder der andere, der sagt, ich will den Nationalstaat erweitern. Und die sind alle zu sprunghaftem, erratischem Verhalten in der Lage, weil sie ja auch nicht auf Bevölkerungsmehrheiten angewiesen sind. Das ist bei Trump anders. Also nach wie vor wird in den Vereinigten Staaten gewählt und auch hier gilt, abgerechnet wird nach 4 Jahren. Aber ich glaube, die Beziehungen, die er jetzt versucht zu knüpfen, die stehen auf verdammt dünnem Eis, weil keiner von denjenigen, die Trump so wertschätzt, in irgendeiner Art und Weise berechenbar ist. Und am Ende traue ich schon, dass Verlässlichkeit und Berechenbarkeit, die die Europäer nach wie vor zeigen, wieder eine eigene Währung wird, weil damit kann man eben auch wirtschaftlich und für die Zukunft handeln. Deswegen bin ich da gar nicht mal so pessimistisch, wie das momentan beschrieben wird. Warten wir es mal ab. Es wird ein paar Rückschläge auch für Trump geben und dann schauen wir mal, wie er darauf reagiert.
Nein, die gibt es ja jetzt schon.
Ja, aber wir sehen halt eine neue Interessenspolitik. Also wir haben halt eine immense Auseinandersetzung zwischen wertenbasierten Herangehensweisen und auch die Frage internationaler Systeme, Völkerrecht, Vereinte Nationen auf der einen Seite und einer klaren Renationalisierung und Interessenspolitik von Ländern. Und es gibt einen berühmten Ausbruch von de Gaulle gegen seinen französischen Außenminister, war es, glaube ich, gewesen, vor vielen, vielen Jahrzehnten, der von den Freunden der Welt gesprochen haben. Und de Gaulle meinte, wir hätten keine Freunde, wir hätten nur Interessen. Also da muss man abwägen, aber Europa und was Viola sagt, das ist unsere Antwort: Verlässlichkeit, Vertraulichkeit, demokratische Mitte, festhalten an dem rechtsstaatlichen System, das wir haben und wir haben es zu verteidigen. Das haben wir jetzt verstanden. Da hat auch Trump sicherlich geholfen und uns Nachhilfe gegeben. Aber ich bin überzeugt, das hat auch Friedrich Merz und ich denke auch die SPD ganz klar gezeigt, mit Herrn Pistorius auf der anderen Seite, dass sie da jetzt willens sind zu gehen und 500 Milliarden Investitionen allein in die Bundeswehr, ist klar, wir haben neue Diskussionen und diese Diskussionen, die werden jetzt aber wirklich klar geführt und das gibt die Frage, ich habe 3 Söhne, was bedeutet das für die Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Wird eine Wehrpflicht kommen, wie oder?
Ich gehe davon aus.
Sicher. Ich meine, es bringt ja nichts, Panzer zu haben oder neue Waffen zu haben und Gewehre und die niemand benutzen kann oder Drohnen, die niemand steuern kann.
In welchem Zeitraum wird das kommen? Im Moment haben wir ja da auch so ein Kapazitätsproblem, ne? Was Unterbringung angeht, was Ausbildung angeht und so weiter.
Naja. Das mit den Flüchtlingen hat geklappt, dann werden wir auch ein Wehrpflichtsystem. Das ist ja nicht, dass jedes Jahr hier 200.000 rekrutiert werden müssen. Man kann das schrittweise tun. Man kann nach den Kapazitäten rekrutieren. Also es gibt so viele Optionen, Steuerungsmechanismen und Möglichkeiten. Also das ist technisch hinzukriegen.
Bin ich bei Viola, wenn wir Hamburg, Berlin schaffen, die Riedbahn schaffen, dann schaffen wir auch das. Wir müssen nur wirklich wollen, dass wir es schaffen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und es muss man auch hier an die Menschen. Deutschland ist groß geworden im Schutz der Vereinigten Staaten mit einer hohen Friedensdividende. Und jetzt müssen wir das neu definieren. Und das muss man auch in einer jungen Generation, wie meine Kinder zwischen 16 und 20 Jahren. Das ist ein neues Denken. Das muss man auch erstmal mental verstehen und auch eine ganze Gesellschaft verändern in dieser Frage. Das sind große Herausforderungen. Das sind nicht logistische Herausforderungen, da bin ich bei Joda. Das sind mentale Herausforderungen, die wir haben und eine große Ehrlichkeit, die wir uns selbst allen stellen müssen. Ich meine, man kann ja nicht von links auf radikal extrem sein, auf rechts und linker Ebene, aber dann die Wehrfähigkeit des eigenen Landes dann sozusagen in der Form der internationalen Herausforderungen nicht anerkennen.
Ich bin gerade so ein ganz bisschen erstaunt, weil unser Gespräch einen Optimismus bekommen hat, den ich gar nicht erwartet hätte. Herr Dominik, ich weiß noch, als wir uns zum letzten Mal gesprochen haben, war auch dieser Optimismus bei dir nicht so da. Wie kommt's, dass sich das zumindest bei dir, Dominik, ein bisschen verändert hat und wie stellt sich dieser Optimismus bei dir ein?
Also, da fange ich kurz an. Wir haben jetzt mit dem Ermessensspielraum von 1 Billion die Rahmenbedingungen geschaffen und ich habe gesagt, man muss dieser neuen Regierung und dem neuen Bundestag im Ganzen die Chance geben, in den nächsten 1-2 Jahren das zu erreichen, was wir gerade besprochen haben. Und das ist die Herausforderung, die wir uns stellen werden. Deswegen bin ich vielleicht nicht optimistisch, aber ich bin auch nicht pessimistisch und wir müssen die Chance nutzen. Das ist so mein Aufruf. Und ich glaube, ich hoffe, dass die Veränderungsfähigkeit, von der ich auch mental gesprochen habe, sie es jetzt umsetzt.
Okay. Viola, du hast das Abschlusswort.
Also die 34,5%, die politischen Ränder insgesamt erreicht haben, von denen ja nicht alle parlamentswirksam werden, Klammer auf, BSW ist ja knapp gescheitert. Ich glaube, das ist schon ein Erweckungserlebnis. Also wenn man sieht, dass man mit den bisherigen politischen Mitteln eben einen solchen Aufwuchs der politischen Ränder nicht verhindern kann, sondern die größer und größer werden, das ist ja eine Herausforderung einer immensen Art. Und ich finde, dass man in so kurzer Zeit eine so starke Handlungsfähigkeit unter Beweis stellt. Ich habe vor der Bundestagswahl Kommentatoren gelesen, die von halbjahrelangen Koalitionsgesprächen, Verhandlungen, was auch immer, ne, diskutierten, dass das Land bis September gelähmt sei und sich dann erst wieder finden müsse und die Wahlverlierer und der Schock und was auch immer. Das Gegenteil ist eingetreten. Ja, die SPD mag eine Wahl verloren haben. Es mag das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten sein, aber es ist eine Partei, die ist staatstragend, die steht zu ihrer Verantwortung. Das hat sie schon immer getan. Die Christdemokraten haben ähnliches Politikverständnis. Die Grünen haben das gezeigt. Und die Liberalen würden es auch zeigen, wenn sie jetzt nicht gerade aus dem Bundestag rausgeflogen wären. Ich glaube, auch mit den Liberalen hätte jetzt eine Regierung sogar über die Veränderung sprechen können, wenn sie gerade noch reingekommen wären, dann wahrscheinlich auch ohne Christa Lindner weitergemacht hätten. Also ich glaube schon, dass die politische Mitte wirklich etwas ausmacht, dass sie eben diese Verantwortung tragen kann. Und ich finde, die Geschwindigkeit ist ja absurd. Wir lesen ja jeden Morgen jetzt Zeitung und wir reden ja noch, momentan ist das neue Parlament ja noch gar nicht zusammengekommen. Das passiert ja jetzt erst am 25.03. Das ist schon immens. Das haben wir so noch nicht erlebt. Und ich finde, ja, dass wir ein adäquates Handeln sehen auf eine Situation, die alles andere als erfreulich war.
Ja, da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Deswegen war das auch dein Schlusswort, lieber Dominik, liebe Viola. Ich bedanke mich bei euch.
Wir sagen danke.
Danke sehr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.